Hey, neuer Sound, neue Ideen. Wir überlassen heute Keba die Steuerung.
Herzlich willkommen bei Robotik in der Industrie und bei dieser Episode übernimmt Keba die Steuerung. Mein Name ist Philipp Miermanns und ich bin verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei Keba. Und in diesem Podcast reden wir über Plattformen, welche Plattformen es in der Industrie gibt, wie sie sich unterscheiden und was es für eine Plattform braucht, um erfolgreich zu sein und welche Mythen es zu Plattformen gibt. Bei mir im Studio sind heute zwei Experten, die ich beide auf der Plattform How to Find Great Podcast Speakers entdeckt habe. Nein, natürlich nicht. Sie stammen aus dem Netzwerk. Einerseits Heiko Gebauer. Heiko beschäftigt sich mit Data Mining und Wertschöpfung am Fraunhofer Institut, ist Gastprofessor an der Universität von Linköping in Schweden, Dozent an der Universität St. Gallen und ist eine Koryphäe im Bereich der Plattformen. Und in das zweite Mikrofon spricht Robert Weber, der Robotik in der Industrie-Podcaster, den ich zumindest in diesem Podcast nicht näher vorstellen muss.
Ich habe nicht so eine lange Titel. Ja, ich habe nur Robotik in der Industrie-Podcast.
Ich habe aber wesentlich mehr zu dir gefunden. Okay. Aber ja, hast mich gebeten, immer kurz zu halten.
Ja.
Also Heiko, Robert, herzlich willkommen.
Danke.
Danke.
Vielleicht am Anfang den Versuch, den Begriff Plattform auf den Punkt zu bringen, beziehungsweise zu definieren. Was ist eine Plattform? Welche Definitionen gibt es von Plattformen und wie unterscheiden die sich? Heiko, vielleicht erste Frage an dich. Ab wann reden wir von einer Plattform?
Also Plattform ist wahrscheinlich der Begriff, der unsere technische, wirtschaftliche Diskussion der letzten Jahrzehnte geprägt hat oder das gerade das letzte Jahrzehnt und auch unsere Zukunft prägen wird. Aber das heißt nicht, dass wir immer ein klares Verständnis haben, was Plattformen eigentlich sind. Typischerweise in der Industrie kennt man den Namen Produktplattform. Das ist ein ganz typischer, technisch gesehen, wo ich über Produkte verschiedenen Varianten anbiete. Das hat so ein bisschen unsere Definition geprägt von Plattform. Aber wenn wir in das Thema digitale Welt von Plattform einsteigen, dann gibt es eigentlich grundsätzlich die Idee von Marktplätzen. Ja? Amazon haben zum Beispiel aber auch Marktplätze, wo ich Applikationen zum Beispiel drauf habe. Das ist der Apple App Store. Oder ich habe Softwareplattformen, das heißt, ich biete eine Software an und kann darauf gewisse weitere Funktionalitäten entwickeln lassen, nicht nur von mir, sondern von Partnern, wo dann die Microsoft Azures zum Beispiel reinzählen. Oder ich habe sogenannte IoT-Plattformen, Internet of Things, das heißt, mein Produkt ist verbunden. Über die Konnektivität des Produktes bin ich in der Lage, weitere Funktionalitäten beim Produkt über Software, über Services einfach zu haben, was dann so in Richtung IoT-Plattform einfach gehen würde.
Ich glaube, mein erster Kontakt zum Thema Plattformen war in der Industrie zumindest, das Wer liefert was, damals eine reine Lieferantenplattform. Gibt es die noch aus deiner Sicht?
Ja klar, die gibt es auch noch. Da haben sich ja versucht, auch so mal große B2B-Marketplaces auch so ein bisschen dazwischen zu schieben. Bereich Chemikalien, in anderen Bereichen, wo man die Idee hatte, die Lieferanten-Kundenbeziehung durch das Amazon in der Wirtschaft, in der Industrie etwas zu verändern, wo es dann darum ging, sozusagen regelmäßig beziehbare Produkte besser verfügbar zu machen. Diese Plattform gibt es auf jeden Fall auch noch. Es sind aber auch andere neue Player in dem Bereich in den Markt reingekommen.
Wie unterscheiden diese Plattformen sich aus deiner Sicht, beziehungsweise wo gibt es Überlappungen oder haben sie alle getrennt voneinander ihre Daseinsberechtigung?
Also was alle gemeinsam haben ist, dass Plattformgeschäfte extrem schwer aufzubauen sind. Auch wenn wir häufig über die Erfolgsgeschichten reden, die Fehlerrate ist viel, viel höher. Also alle dieser Plattformen haben ein hohes wirtschaftliches als auch technisches Risiko. Und um diese Risiken zu vermeiden, sind einfach die Logiken sehr unterschiedlich. In so einem typischen Marktplatz geht es darum, sehr schnell beide Seiten der Plattform hochzuziehen, viele Käufer, viele Verkäufer zu haben. Ich spiele mit Netzwerkeffekten. Wenn mehr Käufer dazukommen, wird es interessanter für Verkäufer und so weiter. Das heißt, ich habe eine andere Logik, diese Plattform hochzufahren. Wenn ich typischerweise im Bereich IoT-Plattformen mir das anschaue, dann geht es darum, erstmal Produkte zu verbinden. Ich habe fast gar keine Netzwerkeffekte. Je mehr Produkte verbunden sind, bringt das dem Kunden jetzt erstmal auch noch nichts direkt. Ich muss viel, viel stärker über traditionelle Vertriebswege gehen und so. Das heißt, die Logiken sind teilweise unterschiedlich und auch die Wachstumspfade, die verfolgen, unterscheiden sich.
Du hast vorher gesagt, dass es viele Plattformen gibt, die ins Leben gerufen werden und sie dann lange nicht gibt. Wie entstehen Plattformen in einem Unternehmen? Also welche Bedürfnisse muss es geben, welche Painpoints muss es geben, bis man in die Firma sagt, okay, da brauchen wir jetzt eine Plattform, beziehungsweise Welche Pain Points soll diese Plattform dann lösen?
Also Grundidee ist, dass ich sage, also mit dieser Plattform bin ich in der Lage, etwas besser zu machen als im jetzigen Zustand. Und das kann natürlich sein, dass ich Produktivitätsgewinne im Vordergrund stelle. In den letzten Jahren und auch zukünftig wird das Thema Zirkularität bei Plattformen eine Riesenrolle spielen. Können Plattformen mich in die Lage zu versetzen, vielleicht die Kreislaufwirtschaft anzutreiben? Bin ich über Plattformen auch innovativer? Also ich brauche bei meinem Kunden der Plattform sozusagen eine Produktivitätswünsche, Kreislaufwirtschaftswünsche, Digitalisierungswünsche, die mir erlauben, sagen wir mal, die auch einen Preispunkt haben, wo der Kunde auch bereit ist, etwas zu bezahlen und sozusagen nicht nur kostenlos haben will. Und dann bin ich in der Lage, sagen wir mal, auch eine Plattform zu initiieren. Häufig sehen wir das eigentlich, dass es in Unternehmen dann 2, 3 kluge, spannende Köpfe gibt, die sich dem Thema annähern, die das Thema annehmen und dann sozusagen das Thema Plattform für das Unternehmen einfach greifbar, umsetzbar und machbar einfach machen. Das heißt, gutes Verständnis vom Kunden, gutes Verständnis, was ich als Unternehmen machen kann und das dann über ein junges Team zusammenbringen, das ist so der typische Weg in die Plattform hinein.
Wie gehen Unternehmen dann ran, so eine Plattform auf die Beine zu stellen? Unternehmen hat für sich entschieden, es gibt Kundenbedürfnisse, die können wir mit einer Plattform abdecken. Wissen Unternehmen, worauf sie sich einlassen und welcher Aufwand da dahinter steckt? Gefühlt muss man sich alle 1,5, 2 Jahre mit dem Thema Plattform allein schon aus technischer Sicht auseinandersetzen.
Definitiv. Ich würde es mal versuchen, mit einer Analogie für politisch Interessierte zu machen, wie man es nicht machen sollte. Ja. Also wenn ich mich dem Thema Plattform nähere, sollten Unternehmen nicht den Cameron machen, all in, eine Brexit-Entscheidung machen und nicht zurückgehen können. So, also es heißt etwas zu überlegen, was ist die Strategie dahinter? Ich muss hohes Risiko eingehen, habe ich aber auch eine Exit-Strategie, sozusagen, wenn ich rausgehen kann. Das Zweite ist, wenn ich Richtung Plattform gehe, bitte nicht den Scholz machen. So, das heißt, man muss bei Plattform regelmäßig stark kommunizieren und sich erklären, ja, den eigenen Kapital gegenüber, den Kunden gegenüber, den möglichen Partnern. Das heißt, es ist eine starke Führungs- und Kommunikationsaufgabe. Man sollte nicht den Macron machen, wenn ich das so sagen darf. Man darf dann das Thema nicht so elitär rangehen, wo ich sage, ja, wir machen doch hervorragende Produkte. Wir sind mehr Weltmarktführer für die Produkte, für die Software. Das Thema Plattform können wir auch. Es braucht eine gewisse Demut mit dem Thema, weil es einfach etwas Neues mit einem hohen Risiko. Und nichts ist schlimmer sozusagen, als dass die Komplexität des Themas zu unterschätzen. Und das Letzte, wenn ich das so sagen darf,
Trump.
Man sollte nicht den beiden machen.
Okay.
Man sollte es der Generation überlassen, die die Zukunft gestalten sollte. Das heißt, ich brauche ein junges Team, was ich unterstützen sollte. Aber nochmal zusammengefasst, eine gute Strategie, also nicht zu stark ins Risiko gehen, gut kommunizieren, gewisse Demut und dann sozusagen auch die Jungen einfach mitnehmen, die Zukunft des Unternehmens gestalten, als diejenigen, die das Ganze vorantreiben sollten.
Mir hat vor allem den beiden Vergleich sehr gut gefallen. Ich muss heute entscheiden, morgen aber noch wissen, was ich gestern entschieden habe.
Genau.
Du hast einen interessanten Punkt erwähnt. Bei all den Dingen, du hast einmal das Wort Finanz oder Finanzierung ins Spiel gebracht. Wie setzt man das idealerweise auf die Beine in einer Plattform bezüglich Finanzierung?
Also man hat vielleicht einmal dann 2 verschiedene Herangehensweisen, dass ich sage, typischerweise, und so hat es die Industrie lange Zeit versucht, baue ich die Plattform auf, indem ich die Gewinne, die ich im traditionellen Geschäft mache, einfach reinvestiere ins Plattformgeschäft. Ja. Das ist natürlich in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zunehmend limitiert, da ich natürlich auch noch mein bestehendes Geschäft weiter finanzieren muss. Das ist sozusagen ein Weg. Das Zweite ist, dass ich sage, ich gründe aus. Ich versuche sozusagen auch Fremdkapital mit reinzuholen oder Kapital von anderen Partnern und sage, ich mache eine Ausgründung. Ich versuche sozusagen an die Markt zu gehen und die Idee der Plattform dort Kapital einzusammeln. Oder eventuell sage ich, ich mache so eine Kombination aus beiden. Ich suche mir die richtigen Partner, die mit mir den Weg gehen möchten und alle Partner sozusagen geben eine gewisse Finanzierung und dann könnten das sozusagen auch Fremdkapitalgeber mit sein, aber nicht der Hauptteil. Suche eine Art Partnerschaft aufzubauen, um die Plattform zu finanzieren. Das Wichtigste ist, wenn ich das Thema Finanzierung angehe, dass ich da einen sehr, sehr langen Atem habe, was man so ein bisschen vielleicht so aus dem Venture Capital kennt. Das heißt, ich muss in der Lage sein, von der ersten Million bis zur 10. Million und so weiter immer nachinvestieren zu können, wenn die Plattform einfach auch wächst. So. Und wenn ich die 10 Millionen nicht heben kann zum Schluss, dann brauche ich am Anfang auch nicht zu investieren. Also dieses Revenue-Based Finanzierung, je stärker das sozusagen wächst, desto mehr schiebe ich nach. Diesen Weg muss ich mitgehen können. Ja.
Du hast jetzt sehr viele Punkte erwähnt und im Gespräch später wird es noch einige interessante Hinweise geben zum Thema Plattform, wie ich eine Plattform ins Leben rufe. Gibt es dann einen Ratgeber oder einen Leitfaden? Woran kann ich mir halten, wenn ich als Unternehmen die Entscheidung treffe?
Definitiv. Also die ersten Publikationen rund um das Thema Plattform, wenn man so einen Parker mal liest, eine Plattform Revolution, das ist schwere Kost, das ist echt schwer zu verstehen, die Gedanken da drin.
Also so schwer, dass es abschreckend ist?
Abschreckend, aber auch Missverständnisse einfach führt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann die Airbnb, die Übers dieser Welt einfach in der Industrie nachmachen, aber unsere Märkte sind A nicht so groß, A nicht so homogen. Und ich habe auch nicht diese Effekte einfach dann drin. Aber das ist sozusagen ist schwer zu verstehen und hat dazu Missverständnissen geführt. Ein sehr schönes sozusagen Tool, wenn ich die Kollegen kurz erwähnen darf, rund um Felix Wortmann, Oliver Gassmann, die sind den Plattformnavigator gemacht haben, was so eine Adaption vom Geschäftsmodellnavigator ist, vom Osterwalder, rund um die Schlüsselthemen der Plattform. Wo ist das Wertversprechen? Wie wachse ich? Wie finanziere ich das Ganze? Und dann mit Beispielen einfach arbeiten und nicht so Analogien bilden kann. Und allein an den Beispielen sieht man, wie sich das Thema Plattform verändert, weil viele der Beispiele, die danach genannt sind, sind gar nicht mehr da. So. Es ist so Lernen aus Fehlern natürlich auch, wo einfach aufgezeigt wird, an was kann man aber grundsätzlich denken. Und es hilft, die Diskussion im Unternehmen einfach besser zu strukturieren, zu vereinfachen und alle sozusagen auf den gleichen Wissensstand zu bringen.
Du hast vorher was ganz Wichtiges gesagt, die Anforderungen des Kunden oder die Anforderungen des Marktes. Für mich eine der Hauptfragen ist, was muss eine Plattform überhaupt bieten oder leisten können, damit sie vom Markt auch angenommen wird?
Für den Kunden bedeutet der Weg zur Plattform sozusagen schon auch ein Umstieg. Man muss ja auch sozusagen Selbstaufwand betreiben. Das heißt, mit einem leicht besseren Wertversprechen werde ich die Plattform nicht beim Kunden wirklich platzieren können. Ich muss wirklich eine Art Quantensprung machen in dem Moment, zu sagen, es hat wirklich einen signifikanten Mehrwert. Und das lässt sich am besten ausdrücken in Finanzkennzahlen für den Kunden, dass ich sage, okay, damit hast du irgendwo, wenn wir nochmal bei diesen Lieferantenplattformen bleiben, du sparst an den Administrationskosten, du hast weniger Kosten im Einkauf und so weiter. Am besten ist es, wenn ich den Wert sozusagen in Kosteneinsparungen oder in Umsatzpotenzialen des Kunden wirklich darstellen kann.
Haben sich diese Anforderungen bezüglich Mehrwert einer Plattform über die Jahre geändert? Einmal Blick in die Vergangenheit und einmal auch Blick in die Zukunft. Robert, was glaubst du, wo du unterwegs bist, Anforderungen an Plattformen, machen wir einmal die Vergangenheit, aber dann mal Blick in Zukunft.
Ich glaube, dass wir wegkommen, Heiko, korrigier mich, von diesen Marktplatzideen. Also diese Marktplätze sind, ich würde sagen, Thema aus der Vergangenheit, immer noch aktuell, funktionieren vielleicht in manchen Fällen, aber viele gehen jetzt sozusagen den nächsten Schritt und bauen technologische Plattformen, um Interoperabilität durchzuziehen, um Daten vielleicht auszutauschen. Ich glaube, das ist der nächste Entwicklungsschritt und ich glaube, wir hängen aber in der Industrie immer noch gerne an diesen Marktplätzen, weil das irgendwie für die Industrie leichter zu berechnen ist, Heiko, korrigier mich, aber das ist klarer darstellbar für das Controlling am Ende, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier so und so viel Ersatzteile verkauft und so viel Pumpen und so viel Steuerung und so viel Roboter über die Plattform. Aber den nächsten Schritt sehe ich schon dahin, dass du so eine Plattform ziehst, wo du sagst, da schaffe ich unter meinen Kunden, mit meinen Zulieferern, vielleicht auch mit meinen Wettbewerbern Interoperabilität und tausche Daten aus. Aber Heiko, du bist der Experte.
Nee, das sind alles schon richtige und sehr gute Punkte. Also man sieht so ein bisschen, dass ich mit dem Thema Plattform, wenn man in die Zukunft blinkt, das Thema, wer ist mein direkter Wettbewerber, verändern wird. Dass ich sage, so eine typische Plattform, wenn man so eine Glas oder eine John Deere einfach anguckt im Bereich Landwirtschaftsmaschinen, dann ist denen eigentlich klar, dass ihre Plattform, Technologieplattform wie John Deere's Operation Center oder 365 Farmnet nicht nur für die eigenen Produkte sein darf. Dann wird sich das nicht, wird der Kunde das nicht akzeptieren in dem Moment. Das heißt, ich habe eine Auflösung meiner, sagen wir mal, Wettbewerbsgrenzen, wo ich sage, ich muss eventuell mit Wettbewerbern in dem Bereich auch kollaborieren können oder offene Schnittstellen gestalten. Und das Zweite, was ich denke, das wirklich reinkommt, dass ich sage, ich habe einen tieferen Technologie-Stack, also so eine Lieferant, so eine B2B-Marketplatz ist ja nur eine einfache Transaktion. Das heißt, ich muss mehr Technologie aufbauen. Und da wird sich vielleicht etwas verändern, wo ich sage, man kann nicht den Weg von Apple gehen, wo ich auf dem iPhone ganz wenige eigene Apps habe von Apple, aber ein Universum an App-Entwicklern. In der Industrie wird das anders sein. Ich werde sehr stark eigene Apps machen müssen für meine eigenen Produkte und nur sehr selektiv Partner sozusagen mir mit ins Boot holen. Weil um Partner zu gewinnen, brauche ich einen Markt. Und wenn der Markt nicht so groß ist wie gedacht oder schwer abschätzbar ist, dann ist es schwierig, Partner zu gewinnen. Und vielleicht ein Punkt, den der Robert auch noch gesagt hat, ist es, ich muss die Wirtschaftslogik verstehen. Also was ist sozusagen, wie groß ist mein Potenzial? Und häufig beschäftigt man sich am Anfang bei diesen Technologieplattformen eher mit, was ist technisch möglich, aber hat den Markt gar nicht abgeschätzt. Also wie groß ist denn der Markt? Wie viele Produkte sind da? Was gibt der Kunde dafür aus und so weiter? Ich muss die Marktlogik, die Marktpotenziale mir am Anfang mal auf jeden Fall mal kurz durchrechnen und sehr realistisch auch anschauen.
Ich glaube, das ist ein super guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, in der Vergangenheit, als der App Store kam, da haben dann alle in der Industrie geträumt, so und jetzt skaliere ich richtig durch. So, jetzt mache ich das richtig fette Geschäft über hier IT-Abteilung, bauen wir eine Plattform auf, wir stellen unser Zeug da rein und die Leute werden uns das aus den Händen reißen. Wir skalieren das hoch wie Apple. Es wird das wertvollste Asset in unserem Unternehmen und auf einmal wachen sie alle auf und sie verkaufen weiterhin Steuerung mit dem Vertrieb draußen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Da sind auch dann auch unendlich viele Berater übers Land gezogen. Ihr möcht Plattform machen und das skaliert so schnell. Und dann waren alle CEOs total begeistert, haben gesagt, ja, schnell skalieren. Dann sind die zu den Eigentümern gegangen, haben gesagt, hey, wir machen jetzt Plattform. Da gibt's dann noch mehr Revenue. Ich glaube, das ist vorbei und ich glaube, das haben auch viele erkannt.
Ich glaube, du sprichst ganz was Wichtiges an. Ich glaube, es ist ein Mythos, dass eine Plattform oder jede Plattform das Geschäft skalieren kann oder auch muss. Welche Mythen gibt es noch so zum Thema Plattform? Was wird eine Plattform nie ersetzen können oder was kann man auf einer Plattform nie abwickeln können?
Also ein Mythos ist, glaube ich, dass man das Gefühl hat, also die Plattform wird sozusagen wie selbst der Schlüsselpunkt im Markt. Ich glaube, die Hardware muss immer noch gut sein, die Software dazu und dann kommt die Plattform. Also ich habe so an die Kombination aus allem macht sozusagen Sinn. Es ist nicht nur das eine, was ich wirklich voranstellen muss. Und der zweite Mythos, gerade in der Industrie, dass ich gerade am Anfang starke Netzwerkeffekte habe. So nach dem Motto, okay, der eine Kunde ist jetzt dabei, wenn der nächste Kunde kommt, fällt es mir einfacher. Ich muss mir jeden Kunden unglaublich schwer erarbeiten. Also das sozusagen, das wird nicht irgendwann so einen Schneeballeffekt geben und dann läuft das automatisch. Und der letzte Mythos, wie verkaufe ich das Ganze so ein bisschen? Und das ist sozusagen, es ist kein Selbstläufer, die Konnektivität vom Produkt oder sozusagen der Zugang zum Marktplatz irgendwo zu verkaufen oder zu einer Technologieplattform, sondern ich brauche da extrem viel Sales-Commitment. Mhm. Und es ist ein bisschen wie das Verkaufen von Sitzen im Flugzeug. Also wenn ich die Sitze von gestern, kann ich nicht mehr verkaufen. So, also ich muss on the point sagen, wann ist genau die Zeit da, wenn ich als Verkäufer das dem Kunden anbieten kann. Und wenn ich die Chance verpasst habe, kann ich nicht wieder zurückgehen und sagen, jetzt hast du das Produkt seit einem halben Jahr, verbinde dich noch zur Plattform, mach doch noch was draus, dann ist die Chance vergeben. Also sozusagen Sales und Sales zum richtigen Zeitpunkt und ich kann den Plattformgedanken nicht zu jedem Zeitpunkt einfach verkaufen und den Kunden anbieten.
Hm. Wir haben vorher darüber geredet, dass man mit einer Plattform möglicherweise Geschäft schnell skalieren kann. Oder das ist so ein Mythos oder ein Gedanke. Wir sind uns einig, stimmt nicht immer. Welche Erlöskonzepte können hinter so einer Plattform stecken? Beziehungsweise, was wäre ein gutes Erlöskonzept? Oder wie baue ich das auf? Muss ich das parallel hochziehen? Muss ich das zuerst einmal ausloten, schauen, wie der Markt sich bewegt, wie man auf die Plattform reagiert, um dann zu überlegen, wie ich damit Geld verdienen kann? Und wie viel Umsatz kann ich mit einer Plattform tout court machen? Vom Gesamtumsatz. Ist das irgendwie abgegrenzt?
Jetzt oder? Willst du es wissen, ne?
Ja. Ich will es jetzt, ja, weil der Ratgeber ist ja im Raum.
Ja. Jetzt gehst du morgen zum CEO und sagst, hey, der Gebauer hat gesagt, so.
Ich muss nur wissen, wie viele Millionen.
Ja, genau. Also
wir können es auch abkürzen.
Ja, das ist ja sehr spannend. Also vielleicht kurz, wie man es hochzieht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ich so ein bisschen von meinem Markt verstehe, in welchen Märkten bin ich tätig. Und ein schönes Beispiel, so ein bisschen auch so, was das Kontinuum aufzeigen würde, ist die Herangehensweise von 365 Farmnet, also mit Glas, die ja in der Landwirtschaft einen extrem fragmentierten, kleinteiligen Markt vor sich haben. Also jeder Bauernhof, große Landwirtschaftsbetrieb versuche ich jetzt auf die Plattform zu bekommen. So. Und da ist man zum Beispiel, war eines der wichtigen Punkte, dass ich das Preismodell relativ einfach halte und für alle Applikationen sozusagen gleich. Das ist eine Subscription, einfach berechenbar über Anzahl der Tiere, die der Bauernhof hat, oder über die Hektarfläche. Für jeden Kunden nachvollziehbar, okay. In der Industrie wäre das Anzahl der installierten Basis oder so etwas als möglicher Preismechanismus.
Wenn Sie alle wissen, was Sie alle installiert haben, das ist auch immer ein Thema.
Und jetzt, wenn man sich anguckt, wie das 365 FarmNet macht, ist das immer noch ein Bruchteil vom Gesamtumsatz von Klaas. So, also da reden wir vom einstelligen Prozentbereich vom Gesamtumsatz von Klaas. Eine zweite Herangehensweise, und das hat auch jetzt 15 Jahre fast gedauert, bis man sozusagen damit auch, sagen wir mal, auch in Anführungsstrichen profitabel geworden ist. Eine andere Herangehensweise in einem Markt, der nicht so stark fragmentiert ist, ist eigentlich Airbus mit der Skywise-Plattform. Weil da habe ich nur relativ große Kunden. So. Und als die ihre Plattform lanciert haben, das ist 4-5 Jahre her, sind die jetzt nach 4-5 Jahren, ist eigentlich fast jedes Airbus-Asset beim Kunden heute verbunden und an die Plattform Skywise angeschlossen. Man hat da den Effekt gemacht, dass ich am Anfang versucht habe, diesen vielleicht 365 Farmnet-Weg zu gehen, sehr viele Einzelapplikationen zu haben. Das war für den Kunden Lufthansa, Singapore Airlines einfach viel zu frickelig, viel zu schwierig zu verstehen. Hat das geändert relativ schnell zu 2-3 großen Service-Paketen, die ich über die Plattform heute anbiete. Und auch das sozusagen sieht wirtschaftlich erfolgreich aus, macht aber auch im Airbus-Konzern eine kleine Prozentzahl am Umsatz eigentlich aus. Wir reden von 1-2%. Wenn man noch die anderen Services, die über die Plattform laufen, wie Flying by the Hour und so weiter dazu rechnen, ist man bei 9-10% des Umsatzes von Airbus, den die Plattform heute eigentlich unterstützt.
Jetzt kann man auch durchaus vorstellen, dass man Geschäft nicht skalieren kann, auch nicht über eine Plattform, weil es einfach zu komplex ist. Und Robotik, der Bereich Robotik, könnte so ein komplexer Haufen sein. Man sagt, egal, was für Plattform ich dafür suche. Wir stoßen da so schnell an Grenzen, eine Plattform macht keinen Sinn.
Eine Technologieplattform halt. Also ich glaube, das ist ja die Frage, willst du eine Sales-Plattform etablieren oder eine Technologieplattform etablieren? Und ich glaube, wenn die Komplexität in der Robotik so groß ist und du sagst, ich mache Sales-Plattform, funktioniert nicht, dann gehst du auf eine Technologieplattform. Oder verstehe ich dich falsch, Heiko?
Genau, das wäre sozusagen ein Weg. So, das, aber natürlich gebe ich recht, dass ich sage, es gibt vielleicht gewisse Märkte, die sehr, sehr nischenhaft sind und so weiter, spezielle Applikationen brauchen. Und da ist mein Aufwand, etwas zu kreieren, was sozusagen eine gewisse Breite hat, weil ja auch Softwareentwicklung ist halt extrem aufwendig und hat aber auf der anderen Seite Grenzkosten von null, wenn ich mehr Kunden habe. Aber wenn mein Kundenstamm sehr beschränkt ist, schaffe ich es auch nicht, die hohen Entwicklungskosten dann wirklich zu amortisieren. Aber das ist so ein bisschen die Grundüberlegung natürlich, dass ich sage, wie groß ist mein potenzieller Markt? Deswegen brauche ich diese Wirtschaftslogik am Anfang und nicht die technischen Möglichkeiten. Also muss ich relativ früh mir Zeit nehmen. Wie groß ist eigentlich mein Markt für die Plattform?
Aber es gibt sogar eine Süßwaren-Maschinenbau-Plattform. Also für Süßwaren-Maschinenhersteller gibt es auch Plattformen. Also es wird umso nischiger, umso mehr Plattform oder umso besser kann man eine Plattform etablieren. Oder ist das, widerspricht sich das, Heiko?
Nee, das widerspricht sich nicht. Ich kann natürlich eine Nische auch haben. Man kennt das für Süßigkeiten, man kennt das auch für Hersteller von in der Pharmaindustrie, die sozusagen ihre Anlagen ja eher über eine Plattform abwickeln müssen, um die Medikamente nachvollziehbar zu machen, rückverfolgbar zu machen. Und das ist ein Einstieg natürlich in den Plattformgedanken, weil ich da in meiner Nische eine spezielle Anforderung des Kunden einfach auch habe. Ich brauche jetzt die Konnektivität, ich brauche da sozusagen Software-Applikationen zum Produkt dazu und dann kann ich auch damit natürlich funktionieren, ja.
Jetzt haben wir über Plattformen gesprochen und auch über Geld gesprochen, wie man damit Geld verdienen kann. Und jetzt stelle ich ein bisschen die naive Frage, kann das Ziel nicht einfach sein, Transparenz zu generieren, Trends zu folgen, den Markt zu verstehen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, oder einfach Transparenz anzubieten, denn davon haben alle was. Und dadurch zu sagen, okay, ich bin der Erste, der diese Transparenz anbietet, somit positioniere ich mich selbst und alle anderen um mich herum.
Ja, schau dir Unchained Robotics an. Der Erste, der wirklich auf seiner Plattform sagt, was kostet ein Cobot? Mhm. Was kostet ein Dispenser? Was kostet ein Sensor?
Der legt die Latte.
Ja, das erste Mal Transparenz in diesem, na, wir wollen nicht über Preise sprechen und das geht auch keinem was an, weil das ist dann noch irgendwelche Rabatte und so. Aber da steht ganz klar auf dieser Plattform, das kostet sich. Und ich glaube, das ist Transparenz, ja.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, wir hatten ja vorhin auch mal das Thema Mythos. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht nur diese finanziellen Beiträge in den Vordergrund stelle, sage ich, ich möchte jetzt Umsatz generieren. Ich glaube, diese indirekten Effekte zu sagen, ist es Transparenz oder ist es auch, sagen wir mal, mein Unternehmen von einer neuen Innovation zu stellen, zu sagen, wir lernen damit bei so viel, wie der Markt funktioniert, auf was wir achten müssen, über unsere Kunden, aber auch über unsere eigene Organisation, über unsere eigenen Schwachstellen und so weiter. Das heißt, diese indirekten Lerneffekte, die ich generieren kann, sind sehr, sehr wertvoll. Und die führen vielleicht nicht direkt zu mehr Umsatz, aber sie helfen mir vielleicht, eine bessere Marktposition zu haben, besseres Kundenverständnis, andere Kosten, vielleicht auch Transparenz zu haben. Und das muss ich auf jeden Fall mitrechnen, diese indirekten Effekte, weil die auf jeden Fall da sind und teilweise wertvoller sind als der direkte Umsatz.
Da bin ich absolut bei dir, Heiko, weil ich glaube, dass es darum geht, nicht nur sich zu positionieren, sondern auch schlicht und einfach Fragen zu beantworten. Ganz nach Marcus Sheridans The Ask You Answer, wo es tatsächlich darum geht, wenn ich der Erste bin, der sich zu Preisen äußert, dann bin ich nicht nur dafür bekannt, sondern ich werde Trusted Advisor. Und dasselbe gilt auch dafür, über Dinge zu reden, die ich nicht anbiete. Mhm. Also was nicht in meiner Plattform ist oder was ich technologisch nicht anbieten kann, aber dafür Hinweise gibt, wer da der ideale Partner wäre.
Ja, oder du registrierst bei dir auf der Plattform, die fragen alle im Chat an, ein neues Dispensing-Tool und du hast das nicht und dann hast du das Gefühl, oh, da geht aber was im Dispensing-Bereich. Vielleicht gehen wir doch in den Dispensing-Bereich rein und holen uns dann nochmal was auf die Plattform. Also das ist ja auch ein Wissensmanagement oder ein Business Intelligence Tool am Ende des Tages. Ja.
Jetzt, Heiko, hast du vorher gesagt, dass nicht jede Plattform von Erfolg gekrönt ist. Wie groß ist denn der Friedhof an Plattforminitiativen? Und wer oder was liegt da so alles beerdigt?
Oh. Also wenn man die letzten 12 Monate mal anguckt, dann sieht man von SAP, von Google, also auch die Großen sozusagen nehmen Plattformideen eigentlich zurück soweit. Wir hatten in Deutschland mit Adamos zum Beispiel auch eine Idee, ein bisschen umkonfiguriert. Wenn man jetzt die Siemens Mainz 4 sich anguckt, hat die ihren Kerncharakter auch komplett verändert. Die ist nicht mehr die Mainz 4 vom Anfang. Aus dem amerikanischen Bereich war die Predix sicherlich ein Pionier, ist dann aber so auch stark gescholten worden. Und ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, dass wirklich selbst ein Großer scheitern kann. Aber es kann auch ein Kleiner damit erfolgreich sein. Also das ist sozusagen, ich muss das Spiel verstehen und ich muss mir des Risikos bewusst sein, aber trotzdem würde ich sozusagen den Weg versuchen anzugehen, wenn es aus Marktsicht, aus Kundensicht fürs Unternehmen Sinn macht und einfach dann mit einer gewissen Demut reingehen und sagen, lass uns das Thema mal angehen, lass uns auch einen Worst Case berechnen, einen Exit auch von vornherein sozusagen mit reinnehmen in unseren Businessplan und dann macht das schon Sinn, sich dem Thema sozusagen so zu nähern.
Kannst du auf den Punkt bringen, woran die Initiativen, die du vorher genannt hast, woran die gescheitert sind?
Oh, ein Punkt, das ist schwierig. Ich glaube, es gibt vom Missmanagement der Plattform wirklich auch, es gibt Shareholder, die gesagt haben, wir möchten nicht mehr rein investieren und so weiter, die Druck gehabt haben. Ich habe vielleicht auch einen schlechten Zeitpunkt gehabt, weil sozusagen dann auf einmal Corona, Wirtschaftskrise gekommen ist und so weiter. Und sag mal, aber ein Punkt, der sag mal vielleicht so ein bisschen bei allen mitschwingt, ist eine gewisse technologische Naivität. Mhm. Die Technik beats the market sozusagen. Und ich muss es wahrscheinlich eher vom Markt nochmal versuchen. Also eine Technologiegläubigkeit, dass die beste Technologie sich bei Plattformen auch durchsetzt. Und das ist nicht der Fall. Also es gibt Plattformen, die technologisch schlecht angefangen haben, aber heute zur dominierenden Plattform fast geworden sind.
Mhm. Was ist dein Favorit?
Favorit für was?
Für eine Plattform, wo du sagst, die haben alles richtig gemacht.
Also ich finde also Einzelaspekte wirklich spannend. Ich glaube, ich würde von der Farmnet 365 die Einfachheit des Pricings mitnehmen. Diese Subscription basierend auf einem einfachen Preismechanismus. Und dass alle Partner auch gleich behandelt werden. Egal, ob da ein großer dabei ist oder ein kleiner. Ich würde aus diesem Kontext auch mitnehmen, nimm den Wettbewerber nicht als Konkurrenz wahr, sondern kann dir beim Thema Plattform auch helfen. Ich würde von der Skywise-Plattform mitnehmen, geh massiv rein und bau das also relativ schnell auf, indem du die Großkunden einfach gewinnst. Das ist sozusagen, wenn die Lufthansa kommt, dann kommt auch automatisch der Rest und so weiter. Das kann man da mitnehmen.
Kommen wir nochmal zurück zum interessanten Thema, was wir vorher diskutiert haben, Industrie versus Branche. Wir haben darüber geredet, das kam von dir, Robert, je weiter oder je tiefer ich in eine Nische reingehe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer Technikplattform was wird. Ist es jetzt ein Entweder-Oder? Oder kann eine Industrieplattform auch erfolgreich sein? Wenn ja, was braucht eine Industrieplattform dann, um erfolgreich zu sein?
Das ist kein Entweder-Oder in dem Moment. Also ich kann sozusagen auch beides versuchen zu bespielen und mit der Industrieplattform erfolgreich, in welchem Kontext, wenn ich kurz nachfragen kann, darf?
Der Philipp immer nur monetär.
Genau, monetär. Also geht es jetzt nicht darum, nur Trends Cash zu verfolgen, rein diese Cash-Brille.
Ja, ich habe Industrieplattform so ein bisschen wie einen Marktplatz jetzt zu verstehen. Dann habe ich natürlich typischerweise schon so eine Art Winner-Takes-it-all-Phänomen. Das heißt, ich habe vielleicht, es gibt hier bei uns in Leipzig sitzt zum Beispiel auch die Unite, was so in Konkurrenz ist zu Amazon Business, also sozusagen diese Kleinprodukte und so weiter. Und ich denke, häufig wird es dann auch sein, wenn so ein Marktplatz, ich werde jetzt nicht 5 Marktplätze für Chemieprodukte haben. Ich werde nicht 5 oder vielleicht 2, 3 Plätze für Elektronikkomponenten haben und so weiter. Da geht es sehr stark um Größe und je mehr ich drauf bekomme, dass sich im Markt oder in der Nische vielleicht wahrscheinlich sich nur eine dominante Plattform dann durchsetzt in dem Moment. Was ich aber dann schon sehe, ist, damit sich die durchsetzt, habe ich schon ein starkes First-Mover-Vorteil. Wenn ich das Thema zuerst besetze, nimmt dich der Kunde auch anders wahr und so weiter. Es ist sehr, sehr schwer, als Second- oder Third-Mover das ganze Thema nochmal aufzurollen. Die das schaffen als Second, Third Mover, dann hat der First Mover irgendwas falsch gemacht. Das kann auch mal passieren, aber ich habe einen sehr starken, sagen wir mal, First Mover Advantage, wenn ich mich diesem Thema frühzeitig nähere. Das Einzige, was ich als First Mover nicht machen sollte, dass ich immer kommuniziere, ich habe jetzt schon die perfekte Lösung, sondern ich muss sozusagen auch da etwas demütig reingehen. Wir haben eine Lösung, die ist vielleicht nicht so perfekt, aber wir wollen es ausprobieren mit euch und weiterentwickeln. Dann kann ich diesen Vorteil wirklich generieren und er ist über die Zeit sehr schwer nachahmbar.
Aber kann es passieren, dass ein großer Anbieter mit genau denselben Demut, den du vorher erwähnt hast, sagt, ich bin Platzhirsch, ich brauche überhaupt keine Plattform, ich bestimme, was hier passiert. Und dass gar keine Plattform entsteht, dass er dem sozusagen im Wege steht.
Das kann sein, dass diese Platzhirsche vielleicht 2, 3 Jahre, 4, 5 Jahre damit auch noch gut über die Runden kommen. Aber ich glaube, irgendwann wird sich da auch etwas verändern und man merkt sozusagen, dass auch da sozusagen der Platzhirsch aufpassen muss, dass er nicht seine dominierende Rolle verlieren kann. Ja.
Wir haben in der Industrie eine eher schwierige Zeit hinter uns oder fast hinter uns und damit meine ich diese Teilekrise. Da haben viele Unternehmen gelernt, nicht nur auf einen Lieferanten zu setzen, sondern eine Mehrlieferantenstrategie entwickelt. Haben wir da dann eine Bewegung gesehen im Plattformbereich, dass mehr Plattformen entstanden sind oder dass, weil jetzt müssen Unternehmen, wenn sie sich von einer Plattform bedient haben, müssen sie jetzt auf einmal auf 2 oder 3 Plattformen einkaufen. Was heißt das für Plattformen insgesamt, beziehungsweise welche Bewegung hast du da gesehen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also man sieht schon, dass der Kunde eigentlich nicht gewillt ist, auf 2, 3 Plattformen zu agieren. Er weiß strategisch, dass er 2, 3 Lieferanten braucht, sozusagen, um widerstandsfähiger gegen Ausfälle und so weiter zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich über 2, 3 Plattformen einkaufen möchte oder sich sozusagen. Und das hat, glaube ich, für eine Tendenz geführt, dass ich sage, ich möchte versuchen, mit Zulieferern anders umzugehen, sie dazu zu bewegen, stärker miteinander zu kooperieren, auf eine Plattform zu gehen oder auch Zulieferer sagen, wir müssen unsere Plattform uns einfach auch öffnen, technologisch die Plattform öffnen, dass wir in der Lage sind, Konkurrenzprodukte, aber auch die vor- und nachgelagerten Elemente mit einzubeziehen in unsere Plattform. Ja, also gewisse Offenheit versus, okay, Abgegrenztheit, wir machen nur das für unser Team, für unsere Produkte. Das sieht man, dass sich das eigentlich verändert gerade.
Was wir auf das Thema Transparenz einzahlt, was wir vorher diskutiert haben. Wie essentiell ist das Thema Plattform für die Zukunft? Also welche Trends gibt es, die darauf hinweisen, naja, früh oder spät kommt man an einer Plattform nicht vorbei? Auf der Gesetzesebene, Normenebene, Circular Economy, Green Deal, haben die einen großen Impact? Beschleunigen die eher die Entscheidung für eine Plattform oder macht es es noch einmal spurkomplexer?
Jetzt würde ich hier unterscheiden. Also ich habe das Gefühl, wir sollten es nicht politisch überregulieren. Also ich glaube, die Politik spielt eine Rolle. Es gibt auch so Initiativen. In Deutschland ist es sogar ja X. Jetzt heißt es Manufacturing X, stark politisch getrieben. Aber durch politischen Willen werden wir nicht ein einziges Unternehmen auf eine Plattform holen.
Sehr gut. Ja.
Also das glaube ich, dass politisch werden wir das nicht durchdrücken können. Politisch sollten wir nur schauen, dass wir weltweit mit gleichen Regeln spielen, sozusagen. Das ist in Ordnung. Ja. Ich sehe aber das zweite Thema, was angesprochen wird, Zirkularität, Kreislaufwirtschaft, die Notwendigkeit, Produkte über den gesamten Lebenszyklus, deren CO2-Ausstoß transparent zu machen, als neuen, sagen wir mal, auch Idee Richtung Plattform. Und wenn man sich so die Podcasts von den Kollegen vom MIT anguckt und so weiter, dann ist das für sie gerade das neue Plattformthema. Und das ist schon sehr, sehr spannend, wo ich sage, das bringt eine neue Dimension mit rein und eröffnet auch nochmal neue Plattformen, neue Chancen oder aber auch heutige Plattformen nochmal zu erweitern und zu verändern. Das definitiv.
Ich glaube, dass im ganzen Industrial AI-Bereich wir viel mehr Plattformen sehen werden, weil wir unendlich viele Startups haben, unendlich viele Open-Source-Modelle, die Leute gar keinen Überblick mehr haben, welches Modell passt zu meinem Use-Case, wer kann mir sowas anbieten.
Es ist auch ein Kommen und Gehen.
Ja, es ist ein Kommen und Gehen und ich glaube, unsere Industrie ist noch in vielen Bereichen nicht so weit, dass sie sich in GitHub so gut auskennen, dass sie wissen, wo gehen sie hin, welches Modell, sondern sie brauchen auch, was die Plattform leisten kann, so eine Leitung und so eine Orientierungshilfe als Plattform, als Orientierungshilfe, was tue ich, welche Modelle sind für mich gut, welche sind nicht gut, was kann ich mit damit machen. Ich glaube, da könnte nochmal so ein bisschen Schwung kommen neben der Circular Economy.
Also ich glaube, alle Bereiche, wo es darum geht,
Orientierung,
Klarheit zu schaffen. Also manche Bereiche entwickeln sich so schnell, AI zum Beispiel, oder auch der Bereich Robotik oder kombiniert, dass ich einfach als Einsteiger wissen möchte, was ist jetzt State of the Art. Oder auch Gesetzesgebung, Regulatorien, immer gleich in der EU, da gibt es durchaus Unterschiede, wenn ich an Single-Use-Plastics denke, um dann einfach zu wissen, okay, was ist jetzt Stand der Dinge, bevor ich Entscheidungen treffe? Vielen Dank für den sehr, sehr guten Austausch, Heiko. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast beim Mega-Gespräch.
Ja, Robert,
super. Als Gesprächspartner muss ich nicht sagen, wie toll man dich so findet. Noch mehr Honig.
Danke.
Vielen Dank.
Danke, Heiko. Schöne Grüße nach Leipzig.
Ja, danke, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.